ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und Mann, ist das kalt in Hamburg. Deutlich unter Null und wegen des fiesen Ostwinds fühlt es sich noch kälter an. Der Wind sorgt übrigens auch dafür, dass seit Tagen die Luftqualität schlecht ist. Der bläst nämlich den Feinstaub aus der Kohleverbrennung aus Osteuropa direkt zu uns. Außerdem behindern Eisschollen in Geesthacht den Fährbetrieb im Hamburger Hafen. Wie das kommt, das klären wir gleich als allererstes. Und apropos Hafen, außerdem wurden zwei Verdächtige festgenommen. Die sollen für einen Sabotageversuch an Marineschiffen im Hamburger Hafen verantwortlich sein. Und schließlich gibt es neue Informationen zu dem Mann, der am U-Bahnhof Wandsbekmarkt eine 18-Jährige mit in den Tod gerissen haben soll. Viel los heute in Hamburg. Wir haben Dienstag, den 3. Februar und jetzt geht's los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Die Bilder gingen wirklich um die Welt. Große Eisschollen, richtig kleine Eisberge, die bei Geesthacht auf der Elbe treiben. Weil es so kalt ist, sind die immer noch da und haben jetzt den Schiffsverkehr im Hamburger Hafen behindert, jedenfalls den Fährbetrieb der Hardag. Finn Kessler hat das recherchiert. Finn, was ist da los?
Ja, also diese Eisberge und Eisschollen, die wir ja alle gesehen haben, die sind nicht nur toll anzusehen, die sorgen tatsächlich auch für Probleme in Hamburg. Man mag es kaum glauben. Die blockieren dann nämlich das Sperrwerk in Geesthacht und dadurch fließt ja weniger Wasser nach Hamburg rein. Und das sorgt dafür, dass der Pegel der Elbe zu niedrig war für viele Fähren der Hardag. Und deswegen konnten einige Anleger nicht angelaufen werden. Das waren jetzt nicht viele und die Hardag sagt auch, dass die Fahrgäste auch informiert wurden, dass die Fähren dann woanders Halt gemacht haben. Aber das hat tatsächlich für mittelschwere Probleme im Hafen geführt.
Ja, schon eine kuriose Situation. Jetzt sind erstmal die Probleme behoben. Sagst du, kann das denn nochmal passieren, wenn es jetzt so kalt bleibt?
Ja, das kann nochmal passieren. Das ist so ein bisschen unberechenbar. Die Hardag wusste jetzt auch nicht so richtig, ob das jetzt nochmal auftritt oder nicht, sagte aber, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert bei den Wetterverhältnissen. Und zwar liegt es einfach, steht und fällt es damit, wie sich dieses Eis bewegt. Also wie es sich zusammenstaucht, was für Zuläufe es möglicherweise behindert und verstopft. Also das ist ein bisschen unberechenbar. Deswegen nicht ausgeschlossen, dass das Eis auf der Elbe in den kommenden Tagen nochmal zu Ausfällen oder auch Behinderungen und Verspätungen im Fährverkehr führen kann.
Vielen Dank, Finn. Dann hoffen wir mal, dass sich das Eis vielleicht doch irgendwann demnächst auflöst, wobei die Wetterprognosen ja sagen, es bleibt kalt.
Sehr gerne, Ole.
Heute Mittag kam die Eilmeldung. Zwei Verdächtige wurden in Hamburg und in Griechenland festgenommen. Sie sollen versucht haben, deutsche Marineschiffe zu beschädigen, die im Hamburger Hafen lagen. Mein NDR-Kollege Manuel Bevada kennt die Hintergründe dieses Falls und weiterer Sabotagefälle genauer. Er hat mit einem Team von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung dazu recherchiert. Manuel, wie soll denn dieser Sabotageversuch abgelaufen sein?
Das Interessante ist erstmal, dass es sich nicht nur um einen Sabotageversuch handeln soll, sondern um mehrere. Wir hatten im vergangenen Jahr auch schon davon erfahren und hatten berichtet, dass es bei der Korvette Emden, dass dort Strahlkies, das ist so Kies, mit dem man Wände sauber machen kann, der wurde im Motorblock gefunden. Also den hatte da jemand reingekippt. Das kann zu großen Schäden führen. Und das war der erste Fall. Den kannten wir. Den hatten wir auch öffentlich gemacht. Und jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt, dass es wohl noch einen zweiten Fall gab bei der Korvette Köln. Die stand auch bei Blum und Voss in Hamburg. Und da sollen die Verdächtigen im vergangenen Jahr einen Hauptschalter umgelegt haben und so den Strom abgedreht haben. Auch das Schiff lag damals da in der Werft.
Was ist zu den beiden Verdächtigen bekannt? Wie kamen die überhaupt an Bord?
Die beiden Verdächtigen, also ein Rumäne und ein Grieche, der Rumäne wurde heute auch in Hamburg festgenommen, der Grieche in Griechenland. Das sind im Moment zwei große Unbekannte, jedenfalls für uns. Wir haben das, was die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt hat, dass die beiden Personen offenbar auf dem Gelände waren. Warum sie auf dem Gelände waren, das sagt die Generalstaatsanwaltschaft nicht. Was wir jetzt erfahren haben, ist, dass zumindest der Rumäne, der heute in Hamburg festgenommen wurde, kein Mitarbeiter von Blum und Voss sein soll. Aber inwiefern es sich um einen Mitarbeiter eines Subunternehmens vielleicht handelt, das konnten wir noch nicht herausfinden. Das wissen wir nicht. Blum und Voss hat jedenfalls immer deutlich gesagt, oder sagen sie auch, wer auf die Werft kann und wer vor allem auf diese Schiffe kann, braucht eigentlich eine besondere Sicherheitsüberprüfung. Also eigentlich gibt es große Vorsichtsmaßnahmen, dass nicht jeder da rumlaufen kann. Aber wir wissen jetzt noch nicht genau, warum konnten diese Personen an diese Orte gelangen.
Ja, und trotz der Vorsichtsmaßnahmen, die es natürlich gibt bei so sensiblen Bereichen, es kommt ja doch öfter zu solchen Sabotageversuchen, oder?
Allein bei der Marine gab es im vergangenen Jahr mehrere. Also es gab diese beiden und wir hatten letztes Jahr auch davon berichtet, es gab zum Beispiel in Niedersachsen einen Fall bei einem Schiff der Marine, da waren die Trinkwasserleitungen, die waren nachher verunreinigt. Und es wird dann immer ja mit Sabotageverdacht versucht zu ermitteln. Nicht immer findet man was, aber diese kleinen Nadelstiche, wie sie jetzt bei der Marine passieren, die finden wir halt auf mehreren Ebenen. Also jeder hat von uns in den vergangenen Jahren seit dem Start des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine davon mitbekommen, dass es mehr verdächtige Drohnenüberfliege gibt, zum Beispiel über militärischem Gelände oder auch über kritischer Infrastruktur, wie zum Beispiel in Brunsbüttel. Oder es gibt dann halt auch ja sogar Anschläge auf Züge. Es gibt Anschläge, das gab es ja auch, Brandanschläge auf Luftfracht. Und bei DHL in Leipzig wäre es da ja auch fast zur Katastrophe gekommen.
Ich kann mir vorstellen, dass längst nicht alle diese Fälle aufgeklärt werden. Du hast das ja auch schon angedeutet. In diesem Fall gab es nun zwei Festnahmen. Wie groß ist der Fahndungserfolg erstmal für die Behörden?
Wir haben hunderte Drohnenüberflüge. Wir haben tatsächlich sogar hunderte Sabotageverdachtsfälle jedes Jahr in den vergangenen Jahren gehabt haben. Und es ist ganz, ganz selten, dass überhaupt jemand, der verdächtigt ist, ermittelt werden kann. Also die anderen Fälle bei der Marine, dort hat die Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr dann eingestellt, das Verfahren, weil man keine möglichen Verdächtigen ermitteln konnte. Hamburg hatte das hier anders. Die hatten, muss man sagen, Glück. Sicherlich auch haben sie das ordentlich ermittelt. Aber es ist ganz selten, dass Verdächtige festgestellt werden. Wir haben nur wenige, auch tatsächlich Prozesse, bei denen es dann in den letzten ein, zwei Jahren bei Sabotagehandlungen zu Verurteilungen kam. Aber immer wieder wurde bei diesen Prozessen und dann auch im Urteil klar, dass die Hintermänner in Russland gesehen werden.
Vielen Dank, Manuel, dass du uns das eingeordnet hast.
Bitteschön.
Wir haben ja gestern schon über das gesprochen, was am U-Bahnhof Wandsbek Markt passiert ist. Da hat ein 25-Jähriger aus dem Südsudan eine 18-Jährige gepackt und mit sich gerissen. Beide sind ums Leben gekommen. Und jetzt gibt es eine Diskussion, ob schon vorher hätte auffallen müssen, dass der Mann gefährlich war. Denn er war für die Polizei kein Unbekannter. So viel war schon klar. Mit der Polizei hatte er schon bei mehreren Gelegenheiten zu tun. Und was genau da passiert ist, dazu gibt es jetzt mehr Informationen von Staatsanwaltschaft und Polizei. Elias Bartel trägt weiter alles zum Fall zusammen. Elias, inwiefern ist der 25-Jährige denn Polizei bekannt? Was liegt dort gegen ihn vor?
Ja, Ole, du hast es gerade schon gesagt, der Mann war mehrfach bekannt der Polizei, allerdings nicht vorbestraft. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gab es mehrere Einsätze und Ermittlungsverfahren, vor allem im Zusammenhang mit Wohnunterkünften, kurz vor der Tat, aber auch auf St. Pauli. Ein Fall, das war im vergangenen Jahr. Der Mann wurde aus seiner Wohnunterkunft verwiesen, wollte das Gelände aber nicht verlassen. Und dann haben die Menschen von der Unterkunft die Polizei dazu geholt. Als die Polizei dann kam und ihn vom Gelände begleiten wollte, riss er sich kurzzeitig aus dem Griff der Beamten los. Dabei wurde niemand verletzt. Am Ende wurde aber trotzdem wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Das Verfahren wurde später eingestellt. Dann gab es noch eine Schlägerei mit einem Mitbewohner. Also da sind beide verletzt worden. Auch dieses Verfahren wurde eingestellt. Und dann, das haben wir in vielen Medien auch schon gelesen, zwei Tage vor der Tat kam es zu einem Polizeieinsatz auf St. Pauli. Da war der Mann in einem Bordell und wollte nach Geschäftsschluss den Laden nicht verlassen und hat dann da randaliert offenbar. Als die Polizei dann dazu kam, soll er mit einem Handy auf den Kopf von einem Beamten geschlagen haben, den auch leicht verletzt haben. Später wurde er dann in Gewahrsam genommen und anschließend aber auch in ein Krankenhaus gebracht, weil er offenbar Drogen genommen hatte. Und wichtig nochmal zu sagen, das sind alles aktenkundige Fälle, aber vorbestraft war er nicht. Das Bundeszentralregister von ihm war leer.
Aber doch so einiges, was eben gegen ihn vorlag. Wie bewertet das jetzt die Polizei selbst? Konnte man daraus schließen, dass er psychisch krank oder gefährlich oder möglicherweise beides sein könnte?
Na, die Polizei sagt, dass sich aus diesen bekannten Vorfällen kein Zusammenhang mit der Tat am U-Bahnhof Wandsbek-Markt ableiten lässt. Und auch Hinweise auf eine psychische Erkrankung liegen aus polizeilicher Sicht nicht vor. Und diese Einschätzung teilt auch die Staatsanwaltschaft. Beide Behörden betonen, dass es sich um einzelne, voneinander unabhängige Vorfälle gehandelt habe.
Also soweit die Bewertung der Behörden zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt gibt es noch einen anderen wichtigen Punkt. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen. Der Mann ist nicht durch ein reguläres Asylverfahren aus dem Südsudan nach Deutschland gekommen, sondern durch ein sogenanntes Resettlement-Programm aus einem Flüchtlingslager in Kenia. Dieses spezielle Programm, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Nichtsdestotrotz gibt es eine Debatte darum, welche Konsequenzen man aus der Tat ziehen sollte, auch im Hinblick auf solche Aufnahmeprogramme. Da hat sich jetzt auch der erste Bürgermeister Peter Tschentscher eingeschaltet. Was hat er dazu gesagt?
Ja, ähnlich wie Andi Grote, der Innensenator, gestern äußert sich auch Peter Tschentscher heute. Er sagt, der Fall verdeutliche aus seiner Sicht die Dringlichkeit rechtlicher Regelungen zur Rückführung von Flüchtlingen, die eben zu einem Risiko für die Sicherheit werden. Und er sagt auch, die Tat wirft aus seiner Sicht ernste Fragen zur Teilnahme und konkreten Umsetzung generell von solchen Aufnahmeprogrammen und anderer Regelungen auf, die über das normale Asylrecht hinausgehen.
Also da klingt doch noch eine etwas andere Bewertung an als durch Polizei und Staatsanwaltschaft. Und ich bin sicher, da werden auch noch weitere Fakten eine Rolle spielen, die wir jetzt noch nicht kennen, und die Debatte wird bestimmt weitergehen. Vielen Dank, Elias. Du bleibst da weiterhin dran. Wie haben sich eigentlich diejenigen, die damals in Hamburg für die Kultur verantwortlich waren, in der Zeit des Nationalsozialismus verhalten? Ja, welche Rolle haben damals Oper und Theater gespielt oder auch die zuständigen Menschen in den Behörden? Dazu gibt es neue Forschungsergebnisse, die hat Hamburgs Kultursenator Carsten Broster heute vorgestellt. Daniel Kaiser aus der Kulturredaktion ist da, der hat genau zugehört. Daniel, das Thema wurde doch bestimmt schon mal untersucht. Warum jetzt noch so eine große neue Studie?
Ja, es gab noch keine Studie im großen Stil. Kultursenator Carsten Broster sprach heute von einer Pionierarbeit. Und es gibt ja jedes Jahr rund um den 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, im Rathaus eine Ausstellung. Letztes Jahr war die und eine Ausstellung und so ein Forschungsprojekt. Letztes Jahr war die Finanzbehörde dran. Nächstes Jahr kommt die Feuerwehr in der Nazizeit und diesmal eben die Kultur. Und die staatlichen Häuser haben jetzt so richtig groß ihre Archive geöffnet und viele haben auch mitgemacht.
Wenn sich das überhaupt knapp zusammenfassen lässt, was sind wesentliche Erkenntnisse in dieser Studie?
Dass es damals sehr schnell ging mit der Gleichschaltung, mit der Arisierung. Und zu diesem Zweck wurde damals die Kulturbehörde geschaffen. Und die Kultur war, so sagt die Studie, somit der erste Bereich, in dem Juden entfernt wurden damals. Und die Kulturbehörde, die war auch am Kulturgutraub beteiligt. Also sie hat für die staatlichen Museen im großen Stil Kunst aus jüdischen Haushalten gekauft, die zum Verkauf gezwungen wurden damals in der Nazizeit. Und interessant war für mich, die Nazis, die hatten Schwierigkeiten zu sagen, was sie wollten als Kulturpolitik. Also was ist nationalsozialistische Kulturpolitik? Sie wussten vor allem, wen sie nicht wollten. Also wen sie aus dem Kulturbetrieb entfernen wollten. Das waren Juden, das waren Sinti, das waren Roma, das waren politische Gegner. Und die wurden dann mit Berufsverbot belegt und aus dem Betrieb entfernt, deportiert und auch ermordet. Das Einzige, worauf man sich so einigen konnte, war das Niederdeutsche. Das Plattdeutsche wurde von den Nazis sehr gefördert und der damalige Kultursenator hat auch gern öffentlich Plattdeutsch geredet.
War da was wirklich Neues für dich dabei oder ist es eher die Zusammenstellung, nochmal die gründliche Aufarbeitung jetzt?
Für mich war jetzt keine große Überraschung dabei, aber diese Einzelschicksale und die Geschichte nochmal so stringent erzählt zu bekommen, das finde ich ist ein großer Gewinn.
Es geht ja auch immer darum, welche Konsequenzen ziehen wir für heute, für die Gegenwart daraus. Einmal natürlich ganz praktisch die Ausstellung. Gibt es sonst noch Denkanstöße, die man mitnimmt aus dieser Studie?
Ja, diese Ausstellung ist ja was Besonderes dann im Rathaus ab Donnerstag, eine Wanderausstellung. Und da werden eben auch diese Einzelschicksale, und die machen es ja auch so wichtig, erzählt. Karl Weiß, Sinto-Musiker aus Harburg oder Konrad Löwenherz, damals in Auschwitz ermordet, ein damals in Hamburg bekannter Bandmusiker. Und diese Ausstellung und diese Forschung des Projekts zeigt, wie wichtig Freiheit eben der Kunst ist, dass man sie nicht als politisches Instrument missbrauchen darf. Und Kultursenator Carsten Broster hat heute gesagt, dass es gerade ja politische Kräfte gibt und man sieht es besonders in den USA, die bestimmen wollen, was man in den Theatern, was man in den Museen zu sehen bekommt. Und diese Ausstellung, die erinnert daran, wo das hinführen kann. Und wir müssen wachsam sein, dass es nie wieder so weit kommt. Und damals war die Kulturbehörde dazu da, zu sagen, was passieren soll in den Theatern und in den Museen. Heute ist unsere Kulturbehörde eine Möglichmacherin, eine Ermöglicherin. Aber die Freiheit der Kunst muss auch für die Kulturbehörde, und das hat der Kultursenator dann natürlich heute deutlich gemacht, an erster Stelle stehen.
Umso wichtiger, sich die NS-Zeit immer wieder anzugucken und dann daraus zu lernen. Vielen Dank, Daniel. Das war's für heute. So haben wir heute die Themen gesehen, die die Stadt bewegen. Und eine frische Folge Hamburg heute, die gibt es dann morgen schon wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.